willkommen im Sparhelden-Podcast, der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Heute spreche ich mit Carlos, einem der Gründer des Finanzblogs Beyond Saving. Carlos und sein Team teilen auf Beyond Saving Inhalte und Tools, die es Menschen erleichtern, ihre persönlichen Finanzen zu ordnen. Carlos hat Wirtschaftswissenschaften und Physik an der Goethe-Universität in Frankfurt studiert. Hey Carlos, schön, dass du heute da bist.
Hi Saskia, danke dir für die Einladung.
Ja, sehr gern. Mensch, du warst ja schon am Bankerstandort hier in Frankfurt unterwegs. Bist du da auch zu dem Thema Finanzen gekommen oder wie bist du auf dieses Thema gestoßen, dass du angefangen hast, dich damit zu beschäftigen?
Also jetzt der Standort an sich war nicht der Einfluss, der Haupteinfluss. Der Haupteinfluss war tatsächlich eher, wie das Thema Finanzen bei mir in der Family behandelt wurde. Es war immer so ein Stressthema. Es hat sehr oft so eine sehr ungesunde Atmosphäre zu Hause verursacht. Und ich habe mich irgendwann gefragt, da war ich, 14, 15 habe ich mich gefragt, wie kann ich das Thema Finanzen anders angehen, damit ich später nicht diesen Stress habe. Und dann habe ich angefangen, Robert Kiyosaki, Warren Buffett, Benjamin Graham, Bodo Schäfer zu lesen und mir sehr viele Gedanken über meine Einstellung zum Geld, über das Thema, wie kriege ich meine Finanzen in den Griff, wie kann ich Geld anlegen, Vermögen aufbauen, habe mir relativ früh Gedanken drüber gemacht. Und ja, also der Impuls war eher dieser aus einer privaten Not heraus ist der entstanden.
Hol mich da nochmal mit rein, so in deine Kindheit. Was waren das für Punkte, die da so für die negative Stimmung und die negative Einstellung auch zum Geld geführt haben?
Ja, also mein Papa ist 2001 erkrankt, ziemlich schwer erkrankt. Hieß für uns als Family einfach, dass ein großer Teil des Einkommens weggebrochen ist. Und dann, das hat immer dazu geführt, dass es hieß, wir haben nicht genug Geld dafür. Ich als Kind war damals sehr orientierungslos. Ich habe die Situation nicht wirklich nachvollziehen können und hatte immer Angst, dass wir das Haus verlieren, dass ich mich von meinen Freunden verabschieden muss. Und ja, diese negative Haltung zu Geld. Auch Geld ist was Schlimmes. Geld haben nur Reiche und Reiche sind arrogant. Das war immer so eine, also hier zu Hause, das Mindset war immer sehr negativ. Und ich musste mich da sehr stark rauskämpfen, aus diesem negativen Money-Mindset. Habe es relativ schnell und gut hingekriegt. Habe aber dann auch gemerkt, dass es Millionen von anderen Menschen gibt, denen das ähnlich ging und die es eben aus diesem Loch noch nicht geschafft haben. Und da habe ich, ich ziehe was Positives draus. Und das ist eben, dass ich da eine umso größere Motivation habe, da meinen Beitrag zu leisten, dass das eben aufhört.
Was war da für dich so der Game-Changer, dass du es geschafft hast, da dein Money-Mindset in die positive Richtung zu verschieben? Du hast ja gerade schon so ein paar Bücher genannt und Persönlichkeiten, die ja viel im Zusammenhang eben mit dem Thema Investieren stehen. Was war da für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, da hat es Klick gemacht und ab da hat sich eben auch deine Einstellung zum Geld ganz positiv verändert.
Ja, absolut. Also mir haben immer so Vorbildfunktionen gefehlt im Leben, also positive Vorbildfunktionen. Die hast du in den USA ja deutlich dominanter als in Deutschland. Wenn du dort Leute ansprichst, dann sprechen sie alle von Elon Musk, von Jeff Bezos. Und hier in Deutschland hast du sowas gerade im Bereich Schulbildung überhaupt nicht. Als ich mich dann mit Warren Buffett, mit Steve Jobs, mit Robert Kiyosaki, auch mit den Biografien sehr intensiv beschäftigt habe, habe ich einfach gemerkt, wie diese Menschen mit einer ganz anderen Haltung zum Leben, einer viel freigeistigeren, einer viel mutigeren Haltung, es zu etwas geschafft haben. Und damit meine ich nicht Reichtum, weil Reichtum treibt mich nicht an, aber einfach diese Freiheit. Und ich habe daraus extrem viel lernen können und ich wollte mich daran orientiert an, und auch an die ganzen Dinge, die ich über die Menschen gelernt habe und habe dann einfach angefangen. Also oft ist es ja so, man informiert sich viel, man lernt viel, aber man fängt nicht an. Ich habe angefangen, ich habe auch wirklich viele Fehler gemacht, auch schmerzhafte Fehler und habe mich aber davon nicht ablenken lassen, weil Fehler sind für mich etwas extrem Positives, also wenn man sie nicht tausendmal wiederholt, aus dem man lernen kann, das ist eigentlich für mich so eine Quelle von Wachstum und ich habe aus meinen Fehlern viel gelernt und mit den ganzen Erfahrungen, mit dem ganzen Wissen, das ich über die Jahre angesammelt habe, habe ich irgendwann das Gefühl bekommen, wow, ich habe meine Finanzen im Griff, ich fühle mich ziemlich frei, ich mache mir keine Sorgen, weil ich weiß, ich habe einen Plan und wenn ich mich daran halte, dann schaffe ich es auch. Und das war dann irgendwann, das kam dann irgendwann, dieses Gefühl, das ist heute umso stärker. Und genau.
Jetzt bin ich ja neugierig, was hast denn du für Fehler am Anfang gemacht?
Also eines der Fehler war, das ganz klassisch hin und her macht Taschen leer. Also ich habe Aktien gekauft, habe dann gemerkt, wow, ich bin in der Gewinnzone, schnell wieder verkauft. Also dieses ganze Thema rund um Prospect Theory, Behavioral Finance, das habe ich dann tatsächlich im Studium. Ich habe ein Studium Verhaltensökonomie als Schwerpunkt gehabt und dort habe ich meine ganzen Fehler, diese ganzen Börsen- und Marktpsychologie, habe ich sehr, sehr gut verstehen können, was ich damals eigentlich alles falsch gemacht habe. Ich habe Verluste sehr lang gehalten an Gewinnpapieren, die habe ich zu früh verkauft und habe dann irgendwann gemerkt, wow, eine Zeit lang funktioniert es, dann funktioniert es wiederum nicht, dann funktioniert es wieder. Ich verbringe unglaublich viel Zeit damit. Ich habe da wahrscheinlich pro Woche 10 bis 20 Stunden damit verbracht, Unternehmen zu analysieren, gute Aktien zu finden. Und das war für mich irgendwann einfach zu stressig. Und dann habe ich mich mit dem Thema passivem Investieren, ETFs, Indexfonds, breite Diversifikation näher beschäftigt. Und seitdem ist das meine Anlagestrategie und ich verbringe gefühlt vielleicht eine Stunde im Monat mit meinen Finanzen und das war's. Der Rest läuft auf Autopilot.
Ja, sehr cool. Ja, das ist der große Vorteil von ETFs gegenüber Einzelaktien. Also ich höre so raus jetzt bei dir, du hast angefangen mit Einzelaktien und bist dann aber danach eben umgeschwenkt in das passive Investieren eben mit ETFs. Und machst du heute auch noch Einzelaktien oder gar nicht mehr? Tatsächlich nur noch
ETFs? Ich habe ein paar Einzelaktien. Das sind dann Unternehmen, wo ich entweder die Produkte nutze oder die ich wirklich gut finde. Ich achte bei meinen Investments, also der Anteil an Einzelaktien ist extrem gering und ich achte immer darauf, dass es auch wirklich nachhaltige Unternehmen sind. Also dass es jetzt nicht irgendwie so ein Rüstungshersteller ist oder was auch immer. Da bin ich schon ziemlich bewusst, was die Geldanlage angeht. Auch bei meinen ETFs, klar, Greenwashing ist immer noch ein großes Thema, weil es noch keine richtigen Standards gibt. Aber auch da achte ich immer darauf, dass zumindest ESG-Kriterien eingehalten werden.
ESG-Kriterien, da kann sicherlich nicht jeder was mit anfangen. Magst du das einmal erklären?
Genau, ESG-Kriterien sind eben Kriterien, die angesetzt werden, um gewisse Unternehmen, jetzt zum Beispiel gehen wir davon aus, wir haben jetzt einen ETF auf den S&P 500, 500 Unternehmen sind drin und bei den ESG-Kriterien werden eben die Unternehmen rausgefiltert, die gewisse ökologische, soziale und auch unternehmerische Kriterien eben nicht erfüllen. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen Kinderarbeit macht oder wenn das Unternehmen nachweislich die Umwelt verschmutzt, sowas wie ein Ölkonzern oder wenn soziale Aspekte wie zum Beispiel jetzt das Thema Krieg, Rüstungsunternehmen, Waffenhersteller, die werden dann alle schön rausgesiebt und am Ende hast du eben nur solche Unternehmen, die zumindest, man muss leider sagen, den Anschein haben, als wären sie nachhaltig, als wären sie ökologisch, moralisch, als würde das die Geschäftstätigkeit moralisch vertretbar sein. Kann man natürlich nicht zu 100% sicherstellen, aber man kann zumindest viele Unternehmen raussieben, die sehr eindeutig nicht nachhaltig sind.
Und wenn jetzt jemand nachhaltig gern investieren möchte, weil ihm eben genau diese Kriterien, die du gerade genannt hattest, wichtig sind, wo sieht er, dass eben ein Fonds tatsächlich diesen ESG-Kriterien entspricht? Wo findet er das?
Ich nutze immer die ETF-Suche bei Just ETF. Da kann man relativ gut auch im ETF-Namen erkennen, ESG, nicht ESG. Das kannst du da sehr gut erkennen. Und ja, also, oder wenn man jetzt zum Beispiel zu einem Robo-Advisor geht, dann hast du weiß nicht, da gibt es ja schon unglaublich viele Angebote, die Richtung Nachhaltigkeit gehen. Also Visualvest in Frankfurt oder Capilendo in Berlin, die bieten ja alle schon ESG-basierte Anlagestrategien an.
Ja, absolut. Da gibt es heute echt viele
Genau.
Möglichkeiten. Das ist wirklich cool, dass man da so auch ja, entsprechend seiner eigenen Philosophie
Auf
investieren
jeden
kann.
Fall.
Das finde ich ganz charmant.
Auf jeden Fall. Und das ist wiederum
Ja.
ein Thema. Also ich habe oft die Diskussion Einzelaktie versus ETF. Bei Einzelaktien, klar, du hast nicht diesen hohen Diversifikationsgrad, beziehungsweise du kannst ihn erreichen, aber das zu wirklich hohen Kosten. Aber du kannst dir bei Einzelaktien ein Portfolio je nach wer du bist zusammenstellen. Also das ist bei einem ETF, da sind halt viele Unternehmen drin, die du vielleicht nicht drin haben willst. Bei Einzelaktien kannst du da deutlich selektiver vorgehen. Hat alles dann seine Vor- und Nachteile.
Absolut. Also ich habe beides auch
Okay.
im Portfolio. Ich habe angefangen mit ETFs damals. Auf den DAX war mein erster ETF. Also auch gleich so einen klassischen, den Heimatfehler gemacht.
Klassiker.
Wobei ich da mit einem Plus ausgestiegen bin. Also auch alles gut. Habe dann aber auch umgeschwenkt in den MSCI World tatsächlich, um mich breiter aufzustellen. Heute bin ich auch im S&P 500, also setze so ein bisschen Marktschwerpunkte, aber habe eben auch Aktien, Einzelaktien mit drin oder die baue ich gerade auch
Okay.
mehr mit auf, weil mir macht das einfach Spaß. Also ich muss da sagen, ich finde, passives Investieren ist ein unglaublich super Einstieg und ich will auf jeden Fall auch meine Fonds, die lasse ich so laufen und passe die eben ab und an mal an. Aber gehören eben auch zu meiner Anlagestrategie dazu. Aber irgendwie, wenn man dann, also mich begeistert das total und das, da finde ich, ist dann zu langweilig. Da brauche ich dann irgendwie auch diese Einzelaktien noch
Ja,
im
finde ich
Depot.
spannend. Also wonach suchst du die aus? Hast du da eine bestimmte Strategie, wo du oder Analyseschema für die Einzelaktien?
Ja, also ich fahre Buy-and-Hold-Strategien, setze eben auf Dividendenaktien. Also darum geht es vor allen Dingen, dass Dividenden generiert werden und dann, ja, also Unternehmen, die lange schon am Markt sind, deren Geschäftsmodell sich bewiesen hat, wie ja eine Coca-Cola, wie jetzt hier die ganzen Technologiewerte, Apple, Microsoft, Intel, also große Unternehmen, die wirklich eine gute Substanz auch haben, die gute
Okay.
Fundamentaldaten haben. Das ist so ja mein Vorgehen und so die Klassiker, die ich da dann eher auswähle und in mein Portfolio reinpacke, weil ich sie eben wirklich langfristig halten möchte und mein Ziel eben ist, dann auch irgendwann von den Dividendenerträgen leben zu
Finde ich
können, wenn
gut.
mein Portfolio groß genug
Sehr
ist.
gut. Stichwort passives
Ja.
Einkommen.
Genau, richtig. Ja, du hast ja auch gesagt, du hast einen Finanzplan, da gehört jetzt eben ja deine Anlagestrategie passives Investieren zu. Welche Ziele verfolgst du?
Ist eine gute Frage. Also ich unterteile meine Ziele gerne unter kurzfristig, mittel- und langfristig.
Super, ja.
Kurzfristige Ziele sind aktuell eben eine kleine bis mittelgroße Weltreise, die in 3, 4 Jahren stattfinden soll.
Cool, wo soll es hingehen? Welche Länder hast du da im
Südamerika
Blick?
interessiert mich sehr. Und dann so Klassiker
Ja.
wie Neuseeland, Australien. Aber ich würde auch gern mal an sehr exotische Orte gehen. Also mich interessiert auch sowas wie Nepal, und Bhutan sehr. Also ja, also die klassischen Hotspots werden es jetzt nicht schwerpunktmäßig sein. Mal gucken. Ich glaube, ich werde einfach so das Gefühl entscheiden lassen. Ich habe jetzt nicht so ein
Ja, und wie lange soll die Reise dann dauern?
halbes Jahr bis 9 Monate, ja.
Naja. Hast du dir da dann ein Budget gesetzt, das du jetzt ansparen willst, damit du ja für dieses halbe Jahr dann über die
Genau,
Runden
ich
kommst
habe da.
und möglichst viel reisen, wenig arbeiten, gar
Genau, ich
kein
habe mir,
Arbeiten
also ich
kannst?
setze mir für meine Ziele ganz klar Budgets. Und also ich organisiere meine Finanzen, also unsere Finanzen, ich bin verheiratet, die organisieren wir mit so einem Mehrkontenmodell. Also wir haben jeden Monat kommt Einkommen rein und es wird dann ganz klassisch, der eine Teil wird eben für diese ganz normalen Grundausgaben, landet auf einem Konto und die restlichen Einnahmen landen auf einem anderen Konto, wo wir eben Unterkonten haben und da besparen wir automatisch diese ganzen Sparziele. Genau, so plane ich das Ganze. Und bislang läuft es mit dieser Strategie doch ganz gut. Wir sind im Plan, also.
Sehr gut. Wunderbar. Und langfristig?
Freiheit. Mir geht es überhaupt nicht
Ja.
darum, also Reichtum ist mir nicht wichtig, mir geht es nicht darum, reich zu werden, sondern möglichst nicht arm zu sterben und die Zeit
Schön
genießen zu können, ohne mir jetzt Sorgen um Finanzen zu machen. Das ist das Einzige, was ich halt wirklich erreichen möchte. Natürlich für meine Kids möglichst viele Möglichkeiten für eine gute Ausbildung. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig.
heißt, du hast auch einen Kindertopf in deinem
Ich habe noch keine Kids, aber
Kontenmodell,
das Kinderkonto wird früher oder später auf jeden Fall noch kommen.
spannend. Ja, aber hast du jetzt
Auf
das
jeden
schon mit
Fall. Auf jeden
eingeplant?
Fall.
Ja, sehr cool. Und du hattest ganz am Anfang gesagt, dass du halt festgestellt hast, nicht nur dir ging es eben damals so, dass du eben irgendwie eine ungünstige, eine ungesunde Einstellung zum Thema Geld hattest, sondern dass das eben auch sehr vielen anderen Menschen so geht. Und daraus ist dann wahrscheinlich auch die Idee zum ja, Finanzblog Beyond Saving entstanden. Magst du da einfach mal ein bisschen mehr zu erzählen?
Ja, absolut. Also dieses Gefühl von anderen geht's, andere Leute haben sehr viele Probleme mit dem Thema Finanzen. Das habe ich im Studium sehr stark gemerkt, weil viele meiner Kommilitonen sich immer beschwert haben, ich habe kein Geld, ich kann mir das nicht leisten. Aber dann haben sie natürlich immer Geld für teure Abos, fürs Feiern gehen, für den Malle-Trip am Wochenende, dafür ist immer Geld oder es wird auf Pump, wird Konsum finanziert. Und da habe ich einfach gemerkt, wow, es herrscht ein richtig großer Bedarf an Finanzbildung in Deutschland, weil diese Folgen von dieser Art von Finanzverhalten, die erkennen die Menschen einfach nicht. Und dann in meiner Zeit in der Vermögensverwaltung, im Private Banking in Berlin und auch die Erfahrungen von meinem Co-Founder Martin, die spiegeln einfach wieder, dass selbst die Menschen, von denen du eigentlich denken könntest, dass die ihre Finanzen im Griff haben. Also gerade sowas, so Leute wie Ärzte, wie, weiß nicht, Politiker, Banker, also selbst Banker und Lehrer und also Menschen, wo du, wenn du sie siehst, denkst du dir, na, dem geht's finanziell gut.
Ja, auch mit einem hohen Bildungsniveau. Das ist ja genau die Story aus
Genau.
Rich Dad Poor Dad, ne? Also das sind ja Menschen, die haben einen hohen Bildungsstandard und die haben auch in der Regel ein gutes Einkommen. Aber so ja, eine Lehre aus dem Buch ist ja, es ist gar nicht so relevant, wie viel du verdienst, sondern wie viel du eben
Genau.
behältst und wie du mit dem Geld umgehst, nachdem du es
Genau.
eben verdient hast.
Absolut. Und
Ja.
da herrscht sehr, sehr viel Bedarf in Deutschland. Du erkennst das daran, dass es gab eine Studie von der Norris Bank 2017 und da wurden Leute befragt, ja, wie sie denn zum Thema Finanzen stehen. Und 75% der Teilnehmer damals haben behauptet, sie hätten Einschlafprobleme, oft wegen ihrer Finanzen. Über die Hälfte der Leute hat
Okay.
behauptet, ja, Finanzen ist in jedem Fall ein Schwerpunkt für Konflikte innerhalb einer Beziehung. Und ich habe auch eine Studie von der Universität Kopenhagen gelesen, in der das Thema Finanzen und Stress, der durch Finanzen auch verursacht wird, ganz klar Auswirkungen auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter hat. Und das fand ich einfach unglaublich spannend. Und all diese ganzen
Ja.
Faktoren, diese Erfahrung mit den Menschen, die Probleme haben, das hat uns zwei einfach bewegt, einfach was zu machen, aktiven Beitrag zu leisten. Und daraus ist Beyond Saving entstanden.
Richtig cool, super. Es braucht mehr Menschen, die finanzielle Bildung in die Gesellschaft tragen, weil es ist tatsächlich ein Problem.
Absolut.
Also dieses Thema ist einfach in Schulen, in der Uni, es ist einfach ja nicht vorhanden. Also selbst, ich habe jetzt mit vielen auch schon gesprochen in meinem Podcast, die eben BWL studiert haben, die aber auch sagen, das Thema Finanzen in der Form, wenn es darum geht, die privaten Finanzen zu managen und irgendwie zu investieren, das wird da gar nicht behandelt. Also man studiert BWL und man müsste da ja annehmen, hey, die können das danach. Aber auch da, also es ist halt nicht so, ne? Also man muss es sich selbst aneignen und vor allen Dingen muss man eben selbst diese wertvollen praktischen Erfahrungen sammeln und eben auch Fehler machen, wie du das schon ganz am Anfang auch
Genau, stimme ich
gesagt
dir
hast.
zu 100% zu. Also gerade, du hast auch gerade ein extrem wichtiges Thema angesprochen, das Thema Schule. Finanzbildung muss einen Platz in den Schulen finden, weil die größten Vorbilder beim Thema Finanzen oder auch ganz anderen Lebensbereichen sind nun mal unsere Eltern. Eltern, ein Großteil von unseren Eltern, die haben auch keine richtige Finanzbildung, die machen auch viele Fehler, die haben viele Dinge, die sie noch lernen könnten. Und wir brauchen eben Vorbilder und wir müssen dieses Thema Finanzbildung deutlich früher in unsere Entwicklung integrieren. Leute, die mit 26 anfangen zu arbeiten, die haben noch nie was von der Steuererklärung gehört. Die haben noch nie was, die wissen gar nicht, wie funktioniert eigentlich eine Aktie, was ist überhaupt eine Börse, was ist ein ETF, was ist Vermögensaufbau oder dieses ganze Thema Rentenlücke und Altersvorsorge, das ist vielen Menschen einfach gar nicht bewusst. Und ja, also ja. Großer Bedarf.
Ja, nee, und ich finde eben auch leider, dass das Thema im Finanzsystem, ich meine, wir haben ja genug Berater, verschiedene Beratertypen in Deutschland, aber da geht es ja auch schon wieder los. Also die meisten wissen ja gar nicht, wen sie da vor sich haben, wenn sie jetzt mit einem Bankberater sprechen, wenn sie mit einem Versicherungsvertreter sprechen oder einem Finanzberater. Und diese Informationsdiskrepanz, die dann ja auch einfach dort herrscht, der Berater wird ja einfach auch nicht dafür bezahlt, dass er jetzt denjenigen, der da vor ihm sitzt, aufklärt, dass alles irgendwie Schritt für Schritt mit ihm durchgeht, auch wenn er gar nichts Böses irgendwie im Schilde führt, ne? Aber das sind ja auch die Zielsetzungen, die da irgendwie dann miteinander kollidieren. Und ich finde das so schade, weil ich glaube, sonst gäbe es den Spalen im Podcast ja auch nicht, dass Finanzen ein Thema ist, was absolut begeistern kann, wenn man das richtig angeht und pädagogisch absolut sinnvoll auch vermittelt. Und ich bekomme da eben viel positives Feedback eben auch von Leuten, die sagen, ey, Finanzen kann ja auch Spaß machen, die irgendwie mit mir darüber sprechen und in meinen Workshops sind. Und das muss mehr passieren.
Also großer Respekt, dass du das schaffst, das Thema mit Spaß zu verknüpfen. Das ist eine Sache, die ich wirklich bewundere, weil das schaffen viele nicht. Ich bin auch großer Fan davon, Dinge mit Spaß zu lernen, weil da einfach die Aufnahmefähigkeit einfach deutlich größer ist. Großer Respekt. Also danke dir für deinen Beitrag.
Auch die persönliche Betroffenheit. Ich finde, Finanzen wird meist so entkoppelt betrachtet. Also man spricht über Geld, über Zahlen, über Finanzen, aber wenn wir uns mal fragen, worüber sprechen wir denn eigentlich? Warum brauchen wir denn das Geld überhaupt? So, wofür? Und du hast ja schon gesagt, langfristig sparst und investierst du für deine Freiheit und für eben ein sorgenfreies Leben. Und wenn man sich da mal wirklich seine Ziele und seine Pläne überlegt und wie eben auch so ein sorgenfreies Leben aussieht, wie ich leben möchte, was ich machen möchte, was ich erreichen möchte im Leben, dann stellt man ja einen persönlichen Bezug irgendwo zu sich und seinem Leben her und denkt jetzt nicht nur einfach entkoppelt über Zahlen irgendwie nach, die da so im Raum stehen, sondern findet irgendwo auch ein Warum. Genau. Warum mache ich das überhaupt? Und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich erstmal vor Augen zu führen, was ist das Warum? Warum lohnt es sich überhaupt zu sparen und eben auch nach Möglichkeiten zu suchen, dass das Geld nicht einfach so irgendwie unverzinst auf dem Sparbuch rumfliegt oder Tagesgeldkonto, sondern sich auch wirklich vermehrt und für uns arbeitet.
Absolut. Ne? Also meine Motivation ist auch auf gar keinen Fall das Thema, ich kann im Alter diesen Betrag auf meinem Konto sehen, sondern mehr dieses Bild von mir mit meiner Family, mit meinen Kids in 30 Jahren, was ich gern hätte. Ja. Das motiviert mich, mich dem Thema Finanzen zu widmen.
Genau. Kannst du das nochmal beschreiben? Wo seid ihr in 30 Jahren und wo lebt ihr?
Spannende Frage. Also ich würde mir wünschen, irgendwo am Wasser, so ein kleines, aber gemütliches Strandhäuschen, morgens 6 Uhr aufstehen, eine Runde surfen gehen. Zum Frühstück gibt es schönen Smoothie mit Pancakes und dann gibt es ab zur Schule für die Kids. Ich kann mir vorstellen, im Alter nochmal ein Buch zu schreiben, ein, zwei Bücher zu schreiben und einfach zu entspannen. Mehr brauche ich gar nicht.
Ja. Was für Bücher wären das, die du schreiben würdest? Kennst du die Themen schon?
Gute Frage. Also, kennst du das Buch Big Five for Life?
Ja, das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Ich liebe dieses Buch und das hat für mich alles verändert. Also seitdem auch irgendwo habe ich mein Leben so von 180 Grad gewendet, bin aus meinem Angestelltenverhältnis raus in die Selbstständigkeit und lebe eben jetzt auch dieses Freiheitsleben, weil ich so ein freiheitsliebender Mensch, bin. Und dieses Buch ist
super spannend, weil bei mir ging es genauso. Also mich hat das Buch ebenso motiviert, aus dem Angestelltenverhältnis rauszugehen, mein eigenes Ding zu machen. Und ich liebe dieses Bild vom diesem Museum des Lebens. Du läufst im Alter durch so ein Museum, siehst Bilder aus deinem Leben. Und allein wenn du dir diese Perspektive mal zu Herzen nimmst, dann wirst du im Leben deine Entscheidung ganz anders treffen. Wie viele Menschen da draußen gibt es, die in einem Angestelltenverhältnis hinterherlaufen, bei dem sie einfach nur sagen, ich habe keine Lust, bald ist Freitag, oh nee, morgen ist Montag. Und das über 40 Jahre lang, 8 Stunden pro Tag. Das sind 25%, 30% von dem Leben, das du einfach nur wegschmeißt. Und also ich glaube, so ein Buch aufs Thema Finanzen, aufs Thema Einstellung zu Geld gemünzt, sowas könnte ich mir vorstellen, sowas zu schreiben. Genau, das wäre so eine Idee, die ich gerade hätte, so ganz spontan.
Gerade den zweiten Teil, wo es darum geht, das Leben gestalten mit den Big Five for Life. Das ist dann der Nachfolger und das ist auch super spannend. Auch vom, wie führt man Unternehmen, also Leadership wird da ganz groß gespielt. Und ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiges Thema heute. Also wir haben ja einfach einen großen Change in der Gesellschaft mit der Digitalisierung und ja, wie sieht der neue, moderne Arbeitsplatz aus? Wo arbeiten Menschen? Wie lange arbeiten Menschen? Wie fließt da eben dieses Thema Work-Life-Balance mit rein? Und wie sieht eben auch das Thema Leadership aus, dass Menschen wirklich persönlich weiterentwickelt und auch jetzt gar nicht nur so. Ich finde, bisher ist es ja so, Führungskräfte, wenn sie gut sind, dann geht es darum, eben jemanden beruflich auch vorwärts zu bringen. Aber für mich geht auch immer so beruflich und private, also die persönliche Weiterentwicklung, das läuft so Hand in Hand. Und dass die das eben so matchen in der Leadership-Philosophie, was da in dem Buch transportiert wird, finde ich eben so cool. Private mit den beruflichen Zielen und dann eben auch auf das Unternehmen abzustimmen, seine Mitarbeiter eben auszuwählen. Danach finde ich ein super cooles Konzept.
Auf jeden Fall. Also wir haben jetzt auch schon im Team sehr oft besprochen, wenn wir jetzt wachsen und dann kommen immer Mitarbeiter, wir müssen um die ganzen, also dann wird Big Five for Life nochmal zur Pflichtlektüre und wir werden sehr, sehr viel mitnehmen, was das Leadership angeht, weil es ist, die Philosophie ist unglaublich vorbildlich. Sie wird von einigen Unternehmen in den USA schon gelebt, also gerade Unternehmen wie Google und Co., die ihren Mitarbeitern jetzt zum Beispiel auch erlauben, 20% ihrer Arbeitszeit zu nutzen, um innerhalb von Google mit den Ressourcen von Google eigene Unternehmen, eigene Ideen zu entwickeln. Da funktioniert sowas schon und man merkt auch einfach, dass am Ende des Tages die Unternehmen auch davon profitieren, von so einer Art von Leadership. Das findet sich in Deutschland noch nicht so krass, aber man merkt schon gewisse Ansätze bei einigen Unternehmen. Und wie du sagst, privat und beruflich ist irgendwie, es geht irgendwie Hand in Hand. Es muss irgendwie kombiniert werden und in Einklang gebracht werden. Und ja, bin ich voll bei dir.
Nee, also für mich war das eben davor auch immer irgendwie so ein Struggle, als ich noch angestellt war, irgendwie privat und beruflich unter einen Hut zu bekommen. Ich bin eigentlich ein sehr organisierter Mensch. Aber irgendwann geht man dann da so in seinem Job, wenn man da eben auch unter hohem Leistungsdruck steht, echt irgendwie unter. Und da habe ich dann gemerkt, wow, du kriegst das irgendwie überhaupt nicht mehr hin. Und das kann doch nicht sein. Also es muss doch ein anderes Konzept geben. Und das funktioniert, seitdem ich selbstständig bin, so viel besser. Also es ist wirklich, bin ich mega dankbar für die Selbstständigkeit und die Freiheit, die mir da mitgegeben wird, dass ich eben, frei entscheiden kann und wirklich beruflich und privat mich voll ausleben kann.
Also, ja. Auch da großer Respekt von mir für den Schritt, weil das ist mutig, aber Mut zahlt sich aus. Und Mut muss sich nicht immer in Geld, in monetären Werten auszahlen. Mut kann sich auch in Glück, mehr Freiheit auszahlen. Und ich glaube, das ist in dem Fall einfach die wichtigste Währung. Und war für mich auch die Hauptmotivation.
Aber das ist auch erstmal wichtig, das ist der erste Schritt. Also der erste Schritt ist natürlich zu erkennen, oh, okay, ich bin unzufrieden. Mhm. Und das zu reflektieren, womit bin ich denn unzufrieden? Und sich dann eben Gedanken zu machen, wie müsste es denn aussehen, damit ich zufrieden wäre? Und was ist jetzt meine Motivation, eben auch an meinem jetzigen Status was zu ändern? Ne? Also für mich mein privater Antrieb ist nach wie vor, also das ist, warum ich jeden Morgen aufstehe, ist eben diese Freiheit, ortsunabhängig arbeiten zu können, frei entscheiden zu können, ob ich morgens, mittags, abends, nachts arbeite und mein Leben eben auch Arbeit und Reisen miteinander verbinden zu können. Mein Herz eben auch sehr stark fürs Reisen und auch längere Zeit mal im Ausland leben schlägt. Und das konnte ich einfach immer nie kombinieren. Ne? Ich meine, mit 30 Tagen Urlaub im Job bist du ja schon richtig gut unterwegs. Da können wir ja schon froh sein im Vergleich auch zu anderen Ländern. Aber es hat meinen Freiheitsdrang nie erfüllt. Ich hatte da immer so ein unbefriedigtes Bedürfnis. Und das ist einfach wichtig, weil ich meine, man hat ja auch Scheißzeiten so, ne? Also jeder Angestellte hat das, auch als Selbstständige ist auch nicht immer alles nur super und toll. Und dann wirklich auch seine Motivation zu kennen, wofür man das Ganze macht, das hält einen dann irgendwo immer am Laufen. Absolut.
Ich finde dieses, was ich super fand, das hast du vorhin erwähnt, dieses Warum. Wir entscheiden oft im Leben Dinge einfach nur danach, jetzt lass uns mal das Beispiel nehmen, es gibt jemanden, der studiert BWL und für ihn ist dann die Entscheidung, was er danach macht, ist für die meisten Leute dann einfach abhängig vom CV. Was steht im Lebenslauf? Ich habe diese Kenntnisse, ich habe diese Fähigkeiten, ich habe das studiert, das waren meine Schwerpunkte. Also muss ich jetzt zum Beispiel, ich muss ins Controlling von dem Unternehmen gehen oder ich muss jetzt Steuerberater werden. Aber die wenigsten Leute fragen sich, was will ich eigentlich wirklich später machen? Wo steckt meine Leidenschaft? Und wenn du dir diese Fragen stellst, dann ist das Thema harte Fakten. Wie alt bin ich? Wer bin ich? Was habe ich für eine Ausbildung? Das ist komplett egal. Weil Fähigkeiten, da bin ich der festen Überzeugung, kann jeder sich aneignen. Die einen werden schneller sein, die anderen werden mehr Zeit brauchen. Aber wenn ich jetzt sage, ich will, weiß ich nicht, ich will jetzt Leute coachen, wie sie ihre Finanzen in den Griff bekommen, wie sie ein entspannteres Leben führen, dann kannst du von mir aus auch Biologie studiert haben. Das ist vollkommen egal. Wenn du da wirklich Lust drauf hast, wenn das deine Leidenschaft ist, du dafür brennst, dann solltest du alles dran setzen, dieses Ziel auch zu erreichen, weil das wird dich am Ende des Tages happy machen und nicht, dass du das tust, was andere Leute denken, dass das Richtige für dich wäre. Das wird dich nie glücklich machen.
Absolut. Sehe ich genauso. Also wir müssen unseren eigenen Weg finden und uns da auch von den Vorstellungen anderer lösen. Für mich war das besonders hart am Anfang auch der Selbstständigkeit, weil man wird ja dann auch mit den Meinungen der anderen konfrontiert. Und da muss man schon sehr von sich selbst und seinen Ideen und seinem Weg überzeugt sein, dass man da auch nicht wieder einknickt. Ne? Also weil Zweifel kommen natürlich, wenn man dann irgendwo von anderen Kommentare abbekommt, so ist es ja, wenn man dann auch mal drüber redet. Und aber einfach immer dieses Warum nicht aus den Augen zu verlieren und da wirklich konsequent bleiben und einfach machen.
Absolut. Absolut. Kritiker wird es immer geben, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, für mich ich liebe Kritiker, weil die mich motivieren. Sie motivieren mich dazu, erfolgreich zu sein und ihnen irgendwann zu zeigen, schau mal, ich habe es geschafft, obwohl du mir damals gesagt hast, hier, du schaffst das nicht. Am Ende des Tages kann man sich auf viele Diskussionen einlassen. Ich hatte auch viele Diskussionen mit meinen Eltern, ob das denn Sinn macht, selbstständig zu sein oder nicht. Stichwort Rentenversicherung, Sozialversicherung. Für mich war ganz klar, ich will das. Ich habe den Drive, ich habe das Ziel vor Augen und ich werde es auch erreichen. Und die beste Antwort wird sein, sein Ding durchzuziehen und es den Leuten zu zeigen. Eine bessere Antwort gibt es nicht.
Absolut. Sind deine Eltern auch deine größten Kritiker? Oder?
Ja, ich glaub, auf jeden Fall die leidenschaftlichsten Kritiker. es gibt sicherlich aus dem Bekanntenkreis noch ein, zwei Leute und auch aus früheren Arbeitsstationen, die das ganze Thema so ein bisschen kritisch beäugen. Wie gesagt, ich lasse mich davon nicht wirklich beeindrucken. Ich nehme das mit einem Lächeln entgegen, sage danke und ich werde es dir in 5 Jahren zeigen.
Ja, das ist es ja. Also viele können sich das ja selbst für sich selbst nicht vorstellen und projizieren es dann auf dich und beobachten einen ja, aber doch weiter und gucken, was man so macht. Ne? Also auch wenn da immer so die kritischen Stimmen von rechts und links kommen, die wissen ja schon ganz genau, was man so tut. Absolut. Und irgendwann kommen sie dann und fragen, was man gemacht hat, dass man eben so glücklich ist in seinem Leben und dass es so den Schein hat, es läuft ja irgendwie
absolut.
Alles.
Absolut, und es ist auch so eine Neidfrage. In Deutschland ist das Thema Neid unglaublich dominant. Und wenn Leute sehen, wow, andere ziehen ihr Ding durch und sind super happy, kann ich gar nicht nachvollziehen. Oder ich habe hier meine 40 Jahre Arbeit gemacht und ich bin jetzt nicht so happy. Und deswegen müssen die sich auch ein bisschen unwohl fühlen. Da spielt auch eine ganze Menge Neid mit. Auch das merke ich auch bei Bekannten und bei anderen. Gerade bei den alten Arbeitskollegen, die nicht so happy im Job sind, dass da sehr viel der Hintergrund oft der ist, dass sie einfach unglücklich sind und dieses ganze Negative auf die anderen projizieren. Und ja.
Ja, das ist wirklich echt schade. Also das ist auch so ein Punkt, der mich in Deutschland sehr stört, dass wir hier auf einem so hohen Lebensniveau wohnen, wo wir wenig zu meckern haben und nichtsdestotrotz, wenn man sich den Happiness World Index anguckt, wie weit unten wir da stehen, welche Länder alle über uns sind, da frage ich mich immer, was läuft hier schief? Also können wir da nicht mal alle uns an die eigene Nase packen und irgendwie schauen, dass wir dafür sorgen, dass wir ein cooles
Absolut.
Leben haben.
So, und ne? Da muss ich sagen, das Thema Reisen hat mir ein ganz anderes Gefühl fürs Thema Beziehung mit Geld gegeben, weil ich bin in Ländern gereist, wo Menschen sehr arm sind, rein objektiv betrachtet, aber unglaublich glücklich. Also in Costa Rica zum Beispiel, sehr bescheidener Lebensstil, aber die gehen morgens ans Meer, gehen eine Runde surfen oder einfach nur schwimmen, verbringen viel Zeit mit der Family, tanzen, was auch immer. Und die sind einfach glücklich. Die brauchen das ganze Materielle gar nicht, was wir haben. Bei uns ist es ja ein Konsumkampf. Das ist ja ein Wettbewerb. Wer kann mehr konsumieren?
Ja, das stimmt. Also wir sind eben sehr materiell geprägt in Deutschland. Und das ist auch so ein Thema, da ist gerade tatsächlich heute, geht die Podcast-Folge live oder ist schon live gegangen mit dem Marc von Finanzsegen. Und da habe ich auch mit ihm viel über das Geld über das Thema materieller Konsum gesprochen und wie man das hinterfragen kann mit dem Haushaltsbuch, dass einem das überhaupt mal bewusst wird auch, weil vielen ist das ja gar nicht bewusst, dass wir so materiell geprägt sind.
Haushaltsbuch ist ein extrem, eines der nützlichsten Tools, die es gibt. Also ich habe zu Studienzeiten angefangen, eins zu führen, hat mein Leben komplett verändert.
Ja.
Das ist super. Ich werde mir die Folge später auf jeden Fall anhören.
Ja, mach mal unbedingt. Was für Tools oder Methoden würdest du anderen noch empfehlen, neben dem Haushaltsbuch, die jetzt gerade am Anfang stehen?
Ich finde das Thema Journaling, Tagebuch führen, Finanztagebuch führen, extrem effektiv, um sich ein Gefühl dafür ein Gefühl aufzubauen, wie man eigentlich mit dem Thema Finanzen so wie die Beziehung ist zum Thema Finanzen. Also das hat mir sehr, sehr, das hat mir, und ich mache es immer noch, das hilft mir sehr, 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 sehr gut, mir gewisse Entscheidungen, die ich getroffen habe, gewisse Gefühle, die ich hatte, nochmal vor Augen zu führen und nochmal zu reflektieren. Das ist unglaublich effektiv. Das ist neben dem Haushaltsbuch eines der wichtigsten Tools, die ich Leuten ans Herz legen würde.
Sehr coole Empfehlung. Machst du das jeden Tag oder situativ, wenn es eben so einen einschneidenden Moment, Situationen gab im Umgang mit Geld?
Ich mache es jeden Tag. Also wenn ich mal zum Beispiel jetzt plötzlich, auch spontan mache ich es auch einfach mal, also meistens mache ich es abends, aber spontan, wenn ich mal eine Situation habe und danach merke, ui, das war irgendwie komisch, dann ja, mache ich es auch mal im Laufe des Tages. Meistens setze ich mich abends hin, mache mir kurz Gedanken, war heute irgendwas? Wenn ja, dann schreibe ich es mir auf. Ich schreibe mir zum Beispiel auf, was war denn letztens, da habe ich mir irgendwas gekauft, wo ich am Ende des Tages so ein bisschen unzufrieden war und erst danach gemerkt habe, brauche ich es eigentlich? Und das habe ich mir aufgeschrieben und dann habe ich gemerkt, beim Aufschreiben, wow, eigentlich brauchst du das gar nicht, du hast gerade sehr impulsiv reagiert, lass dir in Zukunft ein bisschen mehr Zeit, schlaf eine Nacht drüber, bevor du irgendwas kaufst. Und das sind so Dinge, die man wenn man das ernst nimmt, die merkt man dann mit so einem Finanzjournal. Und das ist ganz cool.
Ja, man kann ja auch gut reflektieren dann, ne? Also alles, was man irgendwann mal dokumentiert hat, das kann man ja dann auch mal in einer Jahresreflexion da mal so ein bisschen drin rumblättern und irgendwo so dann die Erkenntnisse dann auch und ja auch die eigene Entwicklung für sich daraus ziehen. Ja. Ja, cool. Also das war nochmal ein super Tipp jetzt zum Abschluss unserer heutigen Folge, das Finanzjournal. Ich habe zum Ende immer drei Fragen, die ich all meinen Interviewgästen stelle, die du quick und dirty Alright. Beantworten darfst.
Bist du bereit? Ich bin ready.
Super. Geld ist für dich was?
Geld ist für mich ein Instrument, mit dem ich meine Freiheit realisieren kann.
Reich sein bedeutet für dich?
Zeit für meine Familie zu haben, ohne finanzielle Sorgen.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich
heute in einem richtig schönen Strandhaus leben, morgen surfen gehen und einfach nur den Tag genießen.
Superschön. Das ist doch eine Vision, für die sich lohnt, zu investieren. Und ich drücke dir ganz, ganz doll die Daumen,
vielen Dank,
dass du dieses langfristige Ziel erreichst.
Vielen, vielen Dank.
Ja, lieber Carlos, danke, dass du heute in meinem Podcast warst. Hat mir riesigen Spaß gemacht und ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank. Ich danke auch dir für die Einladung und nochmal großer Respekt für deinen Schritt, für deinen Weg und dir auch alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön. Ciao.
Ciao.
Spürst du auch schon die Vorfreude darauf, dein Vermögen wachsen zu sehen? Wie du ja weißt, brenne ich für die Themen Finanz- und Geldanlage und hoffe, dass ich dich positiv mit meiner Begeisterung anstecken konnte. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, für deine Lebensziele und Pläne zu sparen und Vermögen aufzubauen, möchte ich dich herzlich einladen, den Sparhelden-Podcast zu abonnieren. Denn auch in der nächsten Folge erhältst du wieder wertvolle Tipps und Erfahrungen von mir und anderen Investoren, die dir dabei helfen, deinen individuellen Sparstil zu finden und deinen Sparzielen näher zu kommen. Lass mir auch gerne auf Instagram einen Kommentar da, welche Aha-Momente du heute für dich mitgenommen hast, oder schreib mir eine Nachricht an hello@sparhelden.de, wenn du Fragen an mich hast. Vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst und Zeit in deine finanzielle Bildung investiert hast. Ich wünsche dir ganz viel Begeisterung beim Sparen. Bis bald, deine Sparheldin.